folge deinem himmlischen Ruf.
Herzlich willkommen zu einem neuen Interview beim Berufungskongress. Und ja, wir freuen uns heute riesig, mit Christoph Heuermann sprechen zu dürfen. So schön, dass du dabei bist. Wir haben uns wirklich sehr auf das Interview mit dir gefreut. Und ja, du bist Gründer von Staatenlos und ja, Perpetual Traveler, also ständig am Reisen. Und wir reisen auch sehr viel. Aber erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, schön da zu sein. Danke.
Ja, die Frage hast du natürlich schon oft gestellt bekommen, aber wie bist du drauf gekommen, dass du so ein Leben führst wie heute? Ich meine, gerade bist du ja auch in Indien am Strand, schönen Hintergrund. Ja, dass du dir das so ausgewählt hast, weil bei uns geht es ja auch um Berufung. Was hat dich da angetrieben?
Ja, das ist eine lange Story, aber es kam mehr oder minder zufällig dann am Ende. Ja, also ich habe damals studiert, fühlte mich erst dazu berufen, irgendwie Beamter zu werden, bei internationalen Organisationen wie UN, EU oder Ähnliches zu arbeiten. Durch eine unglückliche Verkettung bin ich dann aber auf die falschen Bücher aufmerksam geworden, bin Libertär geworden, wollte natürlich nicht mehr beim Staat arbeiten und habe mich nach und nach dann mit diesen Themen beschäftigt, schon vor 12 Jahren, mit denen ich mich heute beschäftige. Ich habe gesehen, ah, das ist doch eine ganz spannende Nische, das macht vielleicht niemand. Also gerade im deutschsprachigen Raum hat das damals praktisch niemand gemacht, darüber informiert und da dachte ich, ja, vielleicht kannst du diese spannenden Themen mal ins Deutsche bringen und andere Leute nutzen lassen. Ja. Und so ist das vor 10 Jahren dann gekommen, dass ich den Staatenlos-Blog gegründet habe. Direkt nach der Abgabe der Bachelorarbeit habe ich mir ein One-Way-Ticket nach Mexiko geholt. Und ich wusste, ich hatte noch 2000 Euro auf dem Konto. Jetzt habe ich irgendwie noch 3 Monate sehr günstiges Leben und dann muss ich irgendwie Geld verdienen oder den Rückflug antreten. Ja.
Okay, also, aber die Begeisterung zum Reisen ist auch irgendwo da. Also du reist auch gerne. Wolltest du wirklich auch die ganze Welt anschauen oder einfach mal probieren oder wirklich?
Damals noch nicht so stark. Ich hatte das gar nicht für möglich gehalten, dass ich irgendwie alle Länder der Welt besuchen könnte, was ich dann ja gemacht habe und ähnliches. Es war einfach so ein bisschen frei herumreisen, als Backpacker damals in Hostels. Also ich habe mein Business ja quasi aus dem Hostelbett aufgebaut. Und erst so nach 2, 3 Jahren kam dann wirklich so ein bisschen das systematische Reisen. Nachdem ich dann irgendwann festgestellt hatte, oh, ich war schon irgendwie in 60 Ländern, allein, dass ich so ein bisschen gebackpackt bin in Lateinamerika und Europa. Und dann dachte ich, aha, vielleicht kannst du es sogar mal schaffen, irgendwie alle Länder der Welt anzusehen. Ich hatte damals ein Buch geschenkt bekommen von meiner Mutter. Die hat mich eh immer mit ganz pfiffigen Büchern, sage ich mal, inspiriert. Damals habe ich ein Buch gelesen, das hat sie mir geschenkt, Kopf schlägt Kapital von einem deutschen Professor, Günther Faltin. Habe ich zufällig letzten Monat in Bangkok kennengelernt auf einer Konferenz. Das hat mich damals inspiriert, so ein bisschen Richtung Unternehmertum zu denken. Und dann hat sie mir das Buch von einem deutschen Extremreisenden geschenkt, Kolja Spöri. Ich war überall, mittlerweile auch ein guter Freund von mir. Und auch das hat mich vor fast 10 Jahren dann inspiriert, alle Länder der Welt dann irgendwann zu besuchen. Ja.
Ja.
Also du hast alle Länder besucht. Ich glaube, ich habe mal was gelesen von dir oder gesehen, dass Japan noch fehlt, aber ich glaube, mittlerweile warst du in Japan auch schon, oder? Das war eines der letzten Länder.
Das war tatsächlich eines der letzten Länder. Das war vor allem wegen der Corona-Pandemie, wo Japan dann sehr lange zu war. Deswegen war Japan tatsächlich mein drittletztes Land. Allerdings, weil das so ein schönes Land ist, war ich mittlerweile seitdem schon 3-mal wieder in Japan, ja. Also ein Land, was ich schon häufiger besucht habe mittlerweile.
Okay, aber du hast alle Länder besucht, also kann man jetzt sagen, oder fehlt noch eins?
Alle Länder, nee, wirklich alle Länder. Schon vor 2 Jahren habe ich das ja abgeschlossen.
Wow.
Jetzt bin ich noch dabei, alle Territorien, nennt man das, zu besuchen. Deswegen bin ich hier gerade am Strand in Indien. Ich bin auf den Lakkadiven. Das ist quasi, sind die indischen Malediven und die gelten auch als eigenes Territorium, weil sie, sag ich mal, ein bisschen autonomer sind, weit ab vom indischen Festland. Genau.
Was sind deine, gibt es Lieblingsländer, wo du sagst, ja, das sind so meine Top 5 an Länder, wo du wirklich auch öfter hinreist oder die dir wirklich gut gefallen?
Ja, hier Indien ist sehr vielfältig, aber ich habe hier auch immer einen schweren Stand. Ich bin ja ein begeisterter Steakesser und hier kriegst du in Indien ja faktisch kein Rind. Das macht es mir immer ein bisschen schwierig hier. Ich bin eher Fan von südamerikanischen Ländern wie Brasilien, Argentinien zum Beispiel, Chile bin ich sehr gerne. Auch Südafrika, Neuseeland, Australien, irgendwie alles südlich der Halbkugel, finde ich irgendwie super, ja.
Ja, du hast ja, also das Spannende bei dir ist, du reist dann auch nicht nur aus Touristenzwecken hin, sondern du schaust auch vor Ort, was ist so möglich, gell? Was so, redest zum Teil auch mit Steuerberatern, was ist so für deine Kunden vielleicht sogar möglich, was halt natürlich alles sehr vielfältig ist, weil ich glaube, so kannst du am meisten
Ja,
lernen.
natürlich. Naja, es gibt sehr viele Länder, viele von denen Leute noch nie gehört haben. In meiner Zählweise gibt es 265 autonome Länder auf der Welt, also 265 sozusagen unterschiedliche Gesetze, Steuerregeln und so weiter. Ich war in fast allen von diesen Ländern und wie schon gesagt, teilweise treffe ich mich auch mit Leuten, schaue, wie man ein Bankkonto öffnen kann, schaue, wie irgendwie dieses Land in die Strategien, die wir beraten, einbindbar ist. Und es ist auch gut, da gewesen zu sein, weil manche Leute Sachen sehen eben auf dem Papier ganz gut aus. Aber in der Praxis wirst du dann doch niemanden dahin schicken, ja.
Was uns jetzt noch, also was mich total interessiert ist, magst du uns mal ein paar Projekte aufzählen, die du ins Leben gerufen hast in dieser Reisezeit, weil uns geht es auch darum, dass man die Menschen so ein bisschen, ja, den Horizont erweitern, weil ja, das macht ja auch was, wenn man so viele verschiedene Kulturen bereist hat und macht ja was mit der Kreativität. Vielleicht kannst du da ein paar Projekte aufzählen, weil ich glaube,
Hast
das ist
du
spannender.
ein paar Lieblingsprojekte? Weil ich glaube, so der klassische deutsche Bürger ist jetzt ja vielleicht in einem Draht drinnen und der hat
Ja.
vielleicht gar keine Vorstellung, was im Ausland noch so möglich ist. Und
Oder
vielleicht hast du da
ja,
so.
klar, es ist vieles möglich, gerade um sein Geld zum Beispiel anzulegen. Ich habe halt die letzten Jahre den Fokus auf Reisen gelegt. Ich habe jetzt keine großen Immobilien irgendwo stehen. Ich habe mir zum Beispiel in der Corona-Pandemie einen Katamaran gekauft und bin mit dem Katamaran um die halbe Welt gesegelt, aktuell leider ein bisschen wenig. Der musste jetzt weichen, den anderen Reiseplänen. Aber so 2020, 21, 22 haben wir den viel benutzt, sind die ganze Distanz von Kroatien nach Rio de Janeiro gesegelt in Brasilien und dann hoch in die Karibik. Das war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Aktuell habe ich das Gleiche vor an Land, lasse gerade so ein Expeditionsmobil bauen, Offroad geeignetes, sage ich mal. Das wird im Mai fertig. Im Mai plane ich so ein bisschen meine aktive, also sehr aktive Reisezeit zu beenden nach 10 Jahren. Passend machen wir da eine große Konferenz, 10 Jahre staatenlos. Und da plane ich so ein bisschen dann den Übergang in ein, sag ich mal, etwas entspannteres Reiseleben an Land zu gehen. Trotzdem werde ich noch viel unterwegs sein, auch wegen meinen anderen Projekten. Ich habe zum Beispiel auch schon fast 10 Jahre diese Walnussplantage in Georgien, da kennen mich viele für. Da bauen wir halt mittlerweile, sind wir die größte Plantage Europas, wo wir Walnuss anbauen. Das habe ich mit einem deutschen Freund gestartet, der mit meiner Hilfe nach Georgien ausgewandert ist vor 10 Jahren. Ich habe ein eigenes Weingut in Argentinien. Wie schon gesagt, Argentinien ist mein Lieblingsland, unter anderem auch wegen des Weins. Ja, da produziere ich knapp 2000 Flaschen Rotwein jedes Jahr. Die gibt es dann auch zu trinken bei unserem Event im Mai. Zahlreiche weitere Sachen. Was wir aktuell haben, großes Projekt, was vielen noch nicht bekannt ist, bald aber in die Öffentlichkeit geht. Wir machen dann ein großes Projekt für Freilernerfamilien, die mit ihren Kindern durch die Welt reisen wollen. Da haben wir an mehreren Standorten auf der Welt, bauen wir kleine Dörfer zusammen mit anderen Investoren, wo sich die Familien ansiedeln können. Zwischen den Dörfern frei, flexibel wechseln können. Das haben wir einfach sozusagen diesen Perpetual Traveling Lifestyle etwas sozialverträglicher, kinderfreundlicher gestalten kann.
Ja, das ist, also ich finde das total faszinierend. Was treibt dich denn da an? Also hast du irgendwie immer so eine Vision gehabt, wo du sagst, darum geht es mir bei dem Ganzen? Kann man das vielleicht irgendwie zusammenfassen?
Ja, ich meine, es ist natürlich schon sehr stark eben dieser philosophische Anspruch nach Freiheit und Freiwilligkeit, der mich schon tief geprägt hat. Ja, ich war halt im Studium sehr stark in dieser libertären, anarchokapitalistischen Szene aktiv, da in zahlreichen Organisationen, wichtigen Persönlichkeiten habe ich viel gemacht. Und das hat sich dann natürlich so ein bisschen auf die eigene Philosophie übertragen. Da war mir das immer wichtig, neben dem monetären Charakter dieses Geschäftes, natürlich auch auf viele andere Sachen aufmerksam zu machen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass du einfach diese ideelle Berufung auch hast, damit du dabei bleibst, ja. Und das ist schon keine leichte Arbeit, sage ich mal, die ich da seit 10 Jahren verfolge.
Ja, also es gibt ja viele, die, ja, denen wird das auch schnell anstrengend, gell, zu reisen. Also das, was es dir dabei geht, hattest du auch mal Momente, wo du einfach mal aufgeben wolltest, wo du sagst, so, jetzt mag ich nicht mehr, ich möchte jetzt nach Hause, wo auch immer das ist.
Ja, so wirklich krasses Heimweh, dass ich gar nicht mehr reisen wollte, hatte ich nicht. Ich meine, das ist das Schöne an diesem sehr flexiblen und mobilen Lifestyle. Wenn du es falsch angehst, dann hast du natürlich jahrelang geplant. Das hatte ich teilweise. Aber an sich bist du super flexibel, und wenn du gar keinen Bock hast, dann bleibst du halt irgendwo länger oder gehst irgendwo dahin. Das hatte ich persönlich aber fast nie die letzten Jahre. Ja, also ich schaue das so von der Planung her, dass ich an die Orte, die ich vielleicht nicht so genieße, dann relativ kurz bin. Ja, und dann immer mal wieder Pausen habe. Ne? Ich bin schon so alle 2, 3 Monate mal ein paar Tage in Deutschland bei der Familie. Seit 3 Jahren ist es ein bisschen entspannter bei uns, weil meine Partnerin hat einen 8-jährigen Sohn. Wir haben eine Wohnung in Dubai. Dort bin ich gelegentlich, wenn ich nicht mit den beiden oder nur mit ihr reise. Also es kriegt man schon ganz gut hin, wenn man einfach so ein paar Ruhepausen nach und nach einbaut. Denn für mich ist eine Ruhepause meistens schon, wenn ich irgendwie 3 Tage an einem Ort bin, wie jetzt hier auf dieser Insel.
Ich glaube, das ist bei jedem verschieden einfach. Also, ein Freund von uns hat auch schon 2 Weltreisen gemacht und er hat bei einer Weltreise auch mal gesagt, ja, er hat dann einmal so Phasen gehabt, da hat er sich wirklich 3 Wochen lang einfach ins Hotelzimmer quasi eingesperrt, wie auch immer, und hat einfach nur Netflix geschaut, weil er einfach über diesen Gegenpol mal braucht. Also, dann wieder mal runterkommen.
Ja, ich meine, das ist jeder verschieden, wie du schon sagst. Ich bin jetzt niemand, der jetzt groß irgendwie die Gesellschaft während des Reisens sucht. Ich kenne mehr als genug Leute, wenn ich die treffen will, an, sag ich mal, beliebten Auslandsorten wie, was weiß ich, Dubai oder sonst wo, kann ich das tun. Ich habe halt jeden Tag mit Menschen zu tun, sogar mit sehr vielen Menschen durch meine Arbeit. Mach sonst dann lieber was irgendwie alleine mit der Kultur oder mit guten Freunden zusammen, ja.
Staatenlos Netzwerk ist ja schon riesengroß. Hast du ja auch, wenn du jetzt nach Thailand fliegst, kennst du wahrscheinlich Leute. Wenn du nach Südafrika fliegst, kennst du wahrscheinlich Leute. Also
Ja, wir hatten vor einem Monat ein Meetup in Koh Phangan in Thailand, kamen 130 Leute, ja. Also selbst auf dieser kleinen Insel in Thailand, wo die ist jetzt auch sehr bekannt, aber es gibt halt schon eine große Community. Ihr seid jetzt, glaube ich, in Kapstadt, auch da haben wir mal ein Meetup mit 40 Leuten gemacht. Also es gibt natürlich gewisse Orte, wo sich, sag ich mal, die ganzen ortsunabhängigen Unternehmer, Selbstständigen und so weiter sammeln, die auch durchaus was haben, das sie anziehend macht. Ja.
genau. Und jetzt ist natürlich für all jene, die auch sagen, sie wollen reisen und sich selbstständig machen, ist natürlich, ja, die Staaten, also die Flaggentheorie, ist natürlich interessant, dass wir da vielleicht nochmal kurz reingehen, wie das möglich, also was man da machen kann, wenn man sich, ja, auf Reisen selbstständig macht. Also wenn man sozusagen keinen festen Wohnsitz mehr hat und entscheidet, ja, ich melde mich jetzt ab.
Ja, genau, es sind jetzt ja 2 Themen. Einerseits diese Flaggentheorie, das ist quasi die Strategie, die wir anwenden, um Leute freier und wohlhabender zu machen. Flaggentheorie heißt quasi, man kann sein Leben in andere Länder auslagern. Teilweise sehr krass, wie ich das getan habe, der sein Leben in irgendwie 25 verschiedene Länder optimiert hat. Ich habe nicht mehr nur die deutsche Staatsbürgerschaft, ich habe mir zum Beispiel eine Vanuatu-Staatsbürgerschaft gekauft. Kann man legal machen mit einem gewissen Investment, um zum Beispiel zusätzliche Reisevorteile zu haben. Kann jetzt zum Beispiel 90 Tage visafrei nach Russland reisen, was ich jetzt im Mai machen werde. Mit einem deutschen Pass kann ich das nicht. Mit deutschen Pass muss ich sogar Angst haben, irgendwie gekidnappt zu werden und ausgetauscht zu werden vielleicht. Aber mit einem Vanuatu-Pass habe ich da vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit. Ja, genauso habe ich verschiedene Wohnsitze, zum Beispiel in Panama, in Dubai, in Georgien. Ich habe eine Firma, natürlich nicht in Deutschland, sondern meine Firma ist an einem Ort, wo ich keine Steuern zahlen muss, möglichst wenig Bürokratie und Buchhaltung habe. All das ist quasi die Flaggentheorie, unser Leben in die Länder auszulagern, wo wir am besten behandelt werden. Und damit verbunden ist eben dieses Perpetual Traveling. Ja, das ist einfach die Tatsache, dass man systemfrei leben kann. Staatenlos, heißt mein Blog. Nicht, weil ich irgendwie keine Staatsbürgerschaft habe, sondern das ist ein gutes Synonym für wohnsitzlos oder noch besser systemfrei. Das heißt, man bleibt außerhalb des Systems, indem man sich nirgendwo meldet, indem man einfach zwischen mehreren Standorten pendelt. Oder wenn man will, wie ich, eine relativ extreme Reise mache. Ja. Aber muss man nicht. Ja. Die meisten Leute sehen meinen Lifestyle und wollen den nicht machen, was verständlich ist. Theoretisch reicht ein halbes Jahr Mallorca, ein halbes Jahr Deutschland schon aus, um die gleichen Vorteile zu haben.
Man kann sich so ein Dreieck machen, oder? Dass man sagt, vielleicht wirklich die, die in Deutschland bleiben möchten, vielleicht wirklich, ich glaube, maximal ein halbes Jahr darf man, glaube ich, in Deutschland sein. Und alles, was drunter ist, kann man ja, also man kann ja 6 Monate dort bleiben und dann das restliche
Man kann
Jahr.
das selbst im Grenzgebiet machen, ja. Wenn man jetzt kein Englisch spricht, ist alles schon vorgekommen. Wenn man komplette Phobie vor dem Ausland hat, nur irgendwie von Deutschsprachigen umgeben sein will, dann kann man selbst sowas in Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol zum Beispiel machen. Ja. Liechtenstein gibt es auch noch, ja.
Okay. Spannend.
Ja.
Also, wir haben uns auch schon von Staatenlos beraten lassen. Also, wir haben schon so ein Setup eigentlich, kann man sagen. Auch was Investitionen angeht, haben uns auch schon inspirieren lassen. Also, ich finde das toll von euch, weil es so sehr, es sprengt einfach so ein bisschen die Grenzen. Dieses Mindset sprengt
Ja.
man einfach. Also, ich glaube, wenn man sich jetzt zum Beispiel bei dir auf der Website mal informiert, dann gibt es ganz viele Kategorien, wo du einfach sagst, okay, welche Banken sind die besten, welche Investitionen wo, also es ist nicht nur immer im Inland, sondern auch im Ausland, wo kann man gut investieren. Also du hast einfach ein ganz so ein breit gefächertes Wissen und ich glaube, die meisten denken vielleicht ein bisschen eingeschränkt und einfach mal diesen Mind aufmachen und sich informieren. Also das kann schon mal helfen.
Ja, das ist ja auch unser Hauptunterscheidungsmerkmal. Ne? Wir sind jetzt nicht irgendwie der typische Steuerberater in Deutschland, der nur bedingt Ahnung vom deutschen Steuerrecht hat. Wir kümmern uns gleich um die ganze Welt. Wir haben uns auch nicht natürlich die komplette Ahnung von allen Gesetzen auf der ganzen Welt. Aber wir arbeiten dann mit, sag ich mal, in unseren Augen fähigen Leuten vor Ort zusammen, die das eben machen und können. Und ich sage immer gern, wir sind so ein bisschen Family Office für Leute, die sich kein eigenes leisten können. Ja, die ganzen großen Konzerne und reichen Familien, die haben da ganze Abteilungen, die genau das machen, was wir machen. Aber wir haben es halt quasi für den kleineren, durchschnittlicheren Bürger, selbstständigen Unternehmer, durchaus auch Wohlhabenden, runtergebrochen und quasi die besten Lösungen rausgesucht. Ja. Und da gibt es natürlich auch gewisse Highlights, gewisse Sachen, die sehr gut klappen, die sehr bewährt haben. Das sind dann oft Sachen, die wir selber auch anbieten. Zum Beispiel die Gründung von amerikanischen Firmen oder der Wohnsitz in Paraguay oder das Bankkonto in Georgien, weil das einfach, sag ich mal, sehr bewährte Lösungen sind, die viele Leute für sich nutzen können.
Also es gibt ja auch alternative Investitionsmöglichkeiten, also abseits von den gängigen, was sage ich mal, die normalen Menschen so kennen im System. Was gibt es da für Möglichkeiten, wenn man sagt, man möchte da auch seinen Horizont erweitern bei neuen Investitionsmöglichkeiten?
Ja, ich bin zum Beispiel sehr aktiv im Private Equity Bereich. Das heißt, ich halte Anteile von Firmen, die vernünftige Unternehmen betreiben. Zum Beispiel habe ich ja schon gesagt, im Landwirtschaftsbereich mein Wein, meine Walnüsse. Zum Beispiel vor kurzem 50.000 Euro in eine Orangensaftfabrik in Paraguay investiert. Das sind lauter solche Investments, die ich habe. Stark zum Beispiel auch im Bergbaubereich oder in anderen Sachen habe ich diese Anteile. Das sind quasi Aktien, die aber eben nicht an der Börse gelistet sind. Aktien habe ich auch, aber nicht viel. Das ist auch natürlich ein Bereich, der für viele nicht in Frage kommt, weil es einerseits ein bisschen höhere Summen bedarf und andererseits das Geld quasi weg ist. Ja, also du hast es nicht mehr liquide, du kannst es nicht so einfach verkaufen. Du musst oft jahrelang warten, bis du dann eine Rendite bekommst. Aber du hast relativ wenig Risiko, wenn du es gut ausfällst und hast dann deine gesicherte Dividende bis an dein Lebensende sozusagen. Das kann ein großer Vorteil sein. Also wenn man noch jung ist wie ich und 10 Jahre warten kann, bis das Geld fließt, ja, dann kann sowas eine sehr spannende Möglichkeit sein. Sonst bin ich zum Beispiel auch seit Jahren sehr stark im Kryptomarkt investiert. Meistens schiebe ich mein Geld erst in Kryptowährungen, spekuliere ein bisschen und wenn sie die gewisse Summe erreichen, dann verkaufe ich aber auch wieder und tue es eben in besagte Investments, die ich eben gesprochen habe.
Ja, das Krypto, bei den Kryptos ist es ja auch so, da ist das Tolle natürlich der Dezentralität. Also das ist natürlich nicht zentral gesteuert, sondern du hast da einfach mehr Möglichkeiten, da wird halt weniger einfach unter Kontrolle gebracht. Was natürlich jetzt für so digitale Nomaden wieder perfekt ist, gell? Weil die wahrscheinlich sind die anderen Investments auch eher so. Ja, vielleicht nicht zu so zentralisiert, ja, dass man da einfach, es ist wahrscheinlich ein bisschen risikohafter.
Ja, man hat natürlich auch gewisse, sag ich mal, Hindernisse als Perpetual Traveler. Und dadurch, dass du halt nicht diesen Kredithebel hast, macht es nicht so viel Sinn, typische Immobilien zu investieren. Und deswegen investiert man lieber in andere Sachen, die auch dann steuerlich oft deutlich besser sind. Ja, weil auf Aktien, auf Krypto, auf Private Equity zahle ich in der Regel keine Steuern. Bei Immobilien wiederum muss ich Steuern E oder E zahlen. Selbst wenn ich nicht mehr in Deutschland lebe, muss ich meine Mieteinnahmen in Deutschland versteuern zum Beispiel.
Genau, du warst kurz weg, aber ich glaube, es passt, ist alles rübergekommen. Du wolltest nur was fragen, ja? Sonst hätte ich noch.
Na, du kannst gerne noch.
Mich hätte mal interessiert, es gibt ja viele Deutsche, die sich jetzt vielleicht einfach nicht abmelden möchten. Da gibt es vielleicht, da bietet ihr das ja auch an, dass man auch, wenn man zum Beispiel selbstständig in Deutschland ist, dass da vielleicht irgendeine Möglichkeit gibt, was zu optimieren. Gibt es da Möglichkeiten? Oder ist es jetzt zu weit gedacht, dass man, oder muss man sich wirklich abmelden, damit man da Alternativen schaffen kann?
Ja, es gibt immer Möglichkeiten. Die Frage ist immer, ob es sich lohnt. Also man kann einerseits durch die richtige Holding, zum Beispiel eine Vermögensverwaltung, eine GmbH, eine Genossenschaft, eine Stiftung, auch die private Ebene in Deutschland optimieren und durchaus auch sein Unternehmen ins Ausland bringen. In meinen Augen macht das so Sinn ab 100.000 Euro Gewinn plus, weil es sind einfach gewisse Kosten, die damit verbunden sind, wenn man das legal machen möchte. Aber es kann sich relativ schnell auszahlen, wenn man da 20, 25% Körperschaftsteuer spart. Vor allem interessant ist das für Leute, die grenznah wohnen. Ja, also wer zum Beispiel in der Nähe von Polen oder der Schweiz oder auch Holland wohnt, der kann oft eine Firma im Nachbarland gründen, dort ein kleines Büro eröffnen, zwei, dreimal die Woche hinfahren. Wenn es jetzt irgendwie unter einer halben Stunde oder so entfernt ist oder kommt halt auf die Person an, dann kann das durchaus interessant sein. Oder ganz legal die niedrige Körperschaftsteuer dort nutzen. Sonst muss man quasi immer einen Geschäftsführer, einen Mitarbeiter im Ausland einstellen. Ab gewissen Summen, gerade wenn man vielleicht internationale Mitarbeiter braucht, kann das natürlich auch Sinn machen. Also es ist durchaus möglich als deutscher Unternehmer, aber es muss natürlich auch vom Businessmodell her geeignet sein. Wenn ich jetzt Freelancer bin und in Deutschland auf deutschem Boden mit deutschen Kunden arbeite, ist das natürlich wenig glaubwürdig. Aber wenn ich jetzt irgendwie ein E-Commerce-Business habe und eh Kunden auch außerhalb von Deutschland, dann lässt sich das oft sehr glaubwürdig gestalten. Ja.
Moment, okay.
Ja, das erfordert natürlich, denke ich mir gerade, alles Mut, gell, weil viele, die sind einfach so in ihrem Rad, Hamsterrad drinnen, dass sie da gar nicht so weit denken oder überhaupt sagen würden, ich traue mich jetzt mal, was anderes zu probieren. Von dem her finde ich das gut, wenn du das einfach alles
Ja,
mal.
das deutsche Steuergesetz ist sehr komplex und wenn man aber weiß, wie man es bespielt, dann kann man oft auf ein Drittel bis zur Hälfte der Steuerlast runterkommen, ja.
Ja. Also es geht immer darum, sie einfach auch zu informieren und da seinen eben Horizont zu erweitern. Von dem her finde ich, ja, fand ich das Gespräch mit dir sehr inspirierend und ich glaube einfach auch, dass sich da viele was davon mitnehmen können. Ich hätte noch eine Frage, ganz was anderes. Du bist ja nochmal zu dem, dass du wirklich alle Länder dieser Welt bereist hast. Da würde mich jetzt einfach nochmal interessieren, wie verändert das einen persönlich?
Ja, ich meine, man muss lange Distanzen in Bussen, Bahnen, Flugzeugen und vor allem in Autos auf ruckeligen Pisten aushalten, wenn man die Länder auch wirklich besuchen will. Und ich habe ja nicht irgendwie gerade die, sag ich mal, schwierigen, gefährlichen Länder irgendwie nur die Flughäfen gesehen, sondern war ich Afghanistan, in Syrien, in Nordkorea, in Jemen oft mehr als 2 Wochen vor Ort unterwegs, habe auch sehr viel gesehen. War teilweise im Bürgerkrieg dort.
Ja.
Und klar, das verändert einen natürlich, aber du hast halt einfach eine ganz andere Perspektive danach auf die Länder, diese ganzen Erfahrungen des Reisens, vor allem eben in gefährlicheren Ländern, die recht unsicher sind. Da hat man eine ganz andere auch Aufmerksamkeit, die ich jetzt, wenn ich hier am Strand irgendwie liege, natürlich nicht habe. Ja. Dadurch nimmt man viele Eindrücke auch deutlich intensiver wahr und erinnert sich oft auch stärker dran, würde ich sagen. Ich meine, ich habe so viele Sachen gemacht in den letzten 10 Jahren, dass viele Sachen mittlerweile stark verschwimmen. Vor allem hier irgendwie die 10.000. Insel mit schönem Strand.
Ja.
Aber so die Erlebnisse in gewissen Ländern sind mir doch immer noch sehr nahe, selbst wenn sie Jahre zurückliegen. Ja.
Und würdest du sagen, dass du auch mehr Gelassenheit dadurch hast? Gewinnen
Ja,
kannst?
natürlich. Man wird natürlich automatisch selbstbewusster, offener und natürlich auch gelassener durch die ganzen Sachen, die man so erlebt. Ja.
Ja, ich sage das jetzt, weil bei uns ja jetzt 10-mal das Internet abgebrochen ist und du hast so geduldig gewartet und warst da ganz entspannt und dann dachte ich mir so, vielleicht macht das auch das Reisen, weil man da einfach eh schon so viel erlebt und wahrscheinlich hast du auch schon viel mit dem Internet erlebt.
Ja, das macht die Freundin, die jeden Tag sehr unpünktlich ist. Und ich weiß nicht, ob ihr die Probleme habt, aber nach 3 Jahren Beziehung bin ich da mittlerweile sehr gelassen.
Ja, super gut. Also danke an der Stelle. Du warst jetzt sehr geduldig mit uns und hat uns wirklich Freude gemacht, auch mit Unterbrechung. Danke, dass du uns dein Wissen so weitergegeben hast.
Genau, gibt abschließend noch Worte von dir? Möchtest du nur was loswerden? Oder war es stimmig?
Genau.
Ja, wie gesagt, wer sich für diese ganzen Themen interessiert, das ist ja nur ein ganz kleiner Punkt, den wir besprochen haben, auf startmus.ch gehen. Und da gibt es dann zahlreiche Infos. Ich meine, die meisten Leute brauchen erst mal ein halbes Jahr, bis sie sich allein durch die kostenlosen Inhalte bei uns gearbeitet haben. Wer sich für die Reisen interessiert, das war ja auch Thema. Ich habe noch einen englischen Reiseblog, christoph.today. Ja, da sind auch alle die Länder und Territorien, die ich besucht habe, verlinkt mit meinen Bildern und oft auch den Erzählungen, was ich da so getrieben habe.
Ja, das finde ich auch nochmal
Die ganzen
interessant.
Travel-Hacks
Ja.
sozusagen. Erstmal. Ja, toll. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank, ja.
Ja, gerne.